Ja, ich freue mich, mit euch allen heute zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Wir wollen heute in die ersten Kapitel der Bibel schauen und uns einmal fragen, was laut dem Schöpfungsbericht unsere Bestimmung oder unsere Verantwortung als Männer ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem besten Freund, als ich so circa 18, 19 Jahre alt war. Das war so die Lebensphase, wo immer mehr und mehr Verantwortung auf einen als junger Mann so zukommt. Und ich stellte fest, dass ich ein sehr verantwortungsscheuer Mensch bin. Ich wollte nicht verantwortlich sein. Ich wollte frei sein, ich wollte tun und lassen können, was ich möchte. Und das war in den weiteren Jahren auch der Grund, warum ich relativ wenig Interesse daran hatte, eine Frau kennenzulernen und eine Beziehung mit einer Frau einzugehen. Mir ist dann in den weiteren Jahren so durch auffällig subjektive Weise klar geworden, wen ich heiraten soll, und ich habe diese Gedanken sehr stark verdrängt, weil ich das nicht wollte. Und ich wollte nicht Verantwortung haben für eine Frau, ich wollte nicht Verantwortung haben für eine Familie, und es war für mich wirklich ein innerer Kampf, ein inneres Ja zu finden durch diese oder zu dieser Verantwortung, die mich erwartet, wenn ich eine Beziehung eingehe. Und das war so herausfordernd für mich. Ich habe in dieser Zeit ungefähr 10 Kilo Körpergewicht verloren. Also ich wog damals knapp über 60 Kilo. Und das ist dann natürlich anders geworden, als man dann in der Beziehung war. Auch wenn es nicht bei allen Männern vielleicht genauso ist wie bei mir damals, ist es grundsätzlich eine Herausforderung von uns Männern, unsere von Gott gegebene Verantwortung wahrzunehmen und ein Ja zu sagen zu dieser Verantwortung. Ich werde heute vielleicht einiges zum Thema Ehe, Familie oder Vaterschaft, Ehemann sagen, aber das ist nicht das Hauptthema. Mein Ziel mit dieser Predigt ist grundsätzlich, uns Männer in die Verantwortung hineinzurufen, die Gott für uns Männer gegeben hat oder zu der Gott uns Männer geschaffen hat. Und wir wollen uns jetzt drei Abschnitte aus den ersten drei Kapiteln anschauen, aus 1. Mose. Und wir wollen uns aus dem Schöpfungsbericht herleiten, was die Bestimmung des Mannes ist. Wofür hat Gott den Mann geschaffen? Ich möchte jetzt gleich aus 1. Mose 1 lesen und davor möchte ich noch einmal kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen jetzt in dein Wort schauen und wir wollen uns unter dein Wort beugen und wir wollen erkennen aus deinem Wort, wofür du uns Männer auf diese Welt gestellt hast. Und ich möchte dich um Gnade bitten, Herr, dass du Gnade schenkst zum Zuhören, dass du auch Gnade schenkst zum Reden. Lass mich gnädige Worte an meine Brüder weitergeben, schenk mir dabei ein demütiges Herz und ich bitte dich, dass du uns allen die Gnade schenkst, uns heute unter dein Wort zu demütigen, um uns dadurch überführen zu lassen, sodass du zu unserem Herzen reden kannst, Herr. Amen. Ich möchte beginnen mit 1. Mose 1, ab Vers 27. Ich lese mal ab Vers 26. 1. Mose 1, ab 26, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein. Und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Schöpfungsbericht, aus dem sechsten Schöpfungstag. Gott hat also vorher an diesem Tag die Tiere geschaffen und als letzten Schöpfungsakt erschafft Gott den Menschen als Mann und als Frau. Und erst nach diesem Schöpfungsakt, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, zieht Gott dieses Resümee dann am Ende des sechsten Tages und sagt, er sah alles an und es war sehr gut, wohingegen Gott nach den anderen Tagen immer gesagt hat, es war gut. Sehr gut ist somit, dass Gott den Menschen gemacht hat. Gott hat mit der Erschaffung des Menschen die Schöpfung vollkommen gemacht. Der Mensch ist quasi die Krönung der Schöpfung. Und sehr gut ist somit nicht nur, dass Gott den Menschen geschaffen hat, sondern auch, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und wie Gott den Menschen geschaffen hat, haben wir hier ab Vers 26 gelesen, wo er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er sie, Mann und Frau schuf er sie. Gott schafft also den Menschen nach seinem Bild, ihm ähnlich oder nach seinem Gleichnis, wie es die CSV-Hüxwagen hier sagt. Und wenn wir uns diese zwei Verse hier ab Vers 26 einmal anschauen und uns fragen, was bedeutet jetzt im Bild Gottes oder nach dem Gleichnis Gottes geschaffen zu sein? Was ist denn gleich an Gott und Mensch? Wenn man sich in die Natur setzt und eine Landschaft abmalt mit Stift oder Farbe auf Papier, dann unterscheidet sich das. Das eine ist 2D, das andere sehen wir live 3D. Beides weist aber Ähnlichkeiten auf. Wir erkennen quasi im Bild die Natur und genauso erkennen wir im Bild des Menschen Wesenszüge Gottes oder Charaktereigenschaften Gottes. Und genauso sind Mensch und Gott in ihrem Wesen unterschiedlich, gleichen sich aber in vielen Hinsichten. Und wenn wir jetzt diese ersten Verse anschauen, dann sehen wir zuerst, dass Gott von sich in der Mehrzahl spricht. Ja, er sagt, lasst uns Menschen machen. Und dass er den Menschen dann in einer gleichen Weise, im gewissen Sinne, in der Mehrzahl erschafft. Mann und Frau schuf er sie. Gott existiert in drei Personen, die wesensgleich sind, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie haben innerhalb der Gottheit unterschiedliche Rollen oder unterschiedliche Autorität, kann man sagen, in sich. Und auch in dieser Hinsicht ist der Mensch Gott ähnlich. Mann und Frau, sie sind wesensgleich, sie sind beide Mensch, aber sie haben eine unterschiedliche Rolle und auch unterschiedliche Autorität inne. Darauf werden wir gleich im Kapitel 2 noch weiter eingehen. Das heißt, Gott erschafft zwei Menschen, die wesensgleich sind, sie sind beide Mensch, aber sie unterscheiden sich in ihren Rollen und in ihrer Verantwortung. Ja, genauso wie Vater, Sohn und Heiliger Geist sich unterscheiden. Die CSV Hückeswagen, sie übersetzt hier im Vers 27, Mann und Frau schuf er sie. Hört sich ein bisschen holprig an. Das ist sehr wörtlich, weil man Mann und Frau an dieser Stelle auch mit männlich und weiblich übersetzen kann. Ja, männlich und weiblich schuf er sie. Und an dieser Stelle müssen wir als erstes festhalten, dass Gott auch die Unterschiedlichkeit des Menschen, also die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, als sehr gut bezeichnet am Ende dieses Schöpfungstages. Es ist sehr gut, dass ein Mann ist und es ist sehr gut, dass eine Frau ist und es ist sehr gut, dass der Mann anders ist als die Frau und andersrum genauso. Es ist ein Zeichen der Ebenbildlichkeit Gottes. Gott wollte das so haben. Und diese Tatsache, die stellt unsere Gesellschaft gerade auf den Kopf, sodass Männer anfangen, sich zum Teil für ihre Männlichkeit zu schämen oder ihre Männlichkeit verstecken aus Angst vor der Gesellschaft, weil unsere Gesellschaft diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau aufzuheben versucht, haben sogar Männer aufgehört, Mann sein zu wollen. Männer wissen nicht mehr genau, was ist eigentlich männlich, und Frauen wissen nicht mehr genau, was ist denn weiblich. Wenn klar wäre, was männlich ist, dann hätte jeder junge Mann ein männliches Ideal vor Augen, welches er anstrebt, wo er sagen kann, das ist ein Mann, das will ich werden. Er wäre motiviert, männliche Eigenschaften oder männliche Qualitäten auszubauen und zu fördern, die Gott in ihn hineingelegt hat. Jeder Mann, jeder Junge, er würde ein Mann werden wollen, wenn klar wäre, was ein richtig guter Mann ist. Und ich wünsche mir heute, dass wir heute mehr verstehen aus diesem Schöpfungsbericht, was ist denn wirklich anders am Mann, was ist denn männlich im Vergleich zur Frau. Sodass wir Männer uns sagen können, ich möchte Mann sein, wie Gott sich Mann sein vorgestellt hat. Ich möchte mich nicht von der Verirrung dieser Zeit durcheinander bringen lassen, und wir werden gleich im Kapitel 2 darauf zu sprechen kommen, was denn am Mann so anders ist als an der Frau. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einmal hier auf diesen allgemeinen Auftrag des Menschen hier im Vers 26 hinweisen. Wir lesen hier im Vers 16, dass Gott als Schöpfer und Herrscher dem Menschen den Auftrag gibt, zu herrschen. Und auch darin ist der Mensch in gewisser Weise Gott ebenbildlich, dass er genauso wie Gott ein Repräsentant seiner Herrschaft ist. Hier im Kapitel 1 sind es beide, also Mann und Frau, die von Gott den Auftrag bekommen, über die Erde zu herrschen und über die Schöpfung zu herrschen. Der Mensch, er sollte also seine Autorität über Tiere und Pflanzen, über die gesamte Schöpfung ausüben, um sich die Schöpfung für seinen Lebensunterhalt im Garten zunutze zu machen. Sie sollten den Garten pflegen und bebauen, um davon zu essen. Und vielleicht hat Adam auch schon Tiere dazu gebraucht, wie Ochsen, um zu pflügen. Ja, wir lesen weiter, dass Adam das Feld bebaute. Oder vielleicht hat er schon Nutztiere gehabt im Sinne von Kühe, die vielleicht Milch gegeben haben oder so. Auf diese oder ähnliche Weise hat Adam sich die Schöpfung zunutze gemacht. Er hat Herrschaft darüber ausgeübt, und genau das ist heute immer noch unser Auftrag als Menschen. Und wir üben diesen Auftrag vorrangig durch unseren Beruf aus. Ja, wir lernen in der Schule zum größten Teil die Gesetzmäßigkeiten dieser Erde. Wir lernen die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung kennen, um uns die Schöpfung untertan zu machen, um über die Schöpfung herrschen zu können. Ja, wir verarbeiten zum Beispiel den Stahl, der aus der Schöpfung kommt, in unserer Maschine, um daraus allerhand nützliche Sachen für uns zu machen. Und ich komme aus einer Firma, die sehr viel mit Stahl und Edelstahl zu tun hat. Und die Experten dieser Firma, das sind Menschen oder Männer, die Profis sind in Werkstoffkunde. Die haben Jahre ihres Lebens damit verbracht, den Stahl zu erforschen. Bei welcher Temperatur er sich wie verhält und zusammenzieht und abkühlt und was auch immer. Und welche Eigenschaften er dabei entwickelt. Ja, das ist eine Art, dass wir, so wie wir Männer, uns durch unseren Beruf die Schöpfung untertan machen und über die Schöpfung herrschen. In Kapitel 2 finden wir jetzt eine detaillierte Beschreibung des sechsten Schöpfungstages, an dem Gott den Menschen geschaffen hat. Es ist quasi eine nachgeschaltete, ausführlichere Darstellung der Erschaffung des Menschen. Und wir sehen, dass Adam zuerst geschaffen wurde, was er alles alleine machte und wie dann Eva dazu kam. Und dieses Kapitel ist äußerst aufschlussreich, was die Rollenverteilung oder die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau angeht. Und ich möchte dieses Kapitel oder diesen Ausschnitt einmal mit euch gemeinsam lesen aus 1. Mose 2 ab Vers 7. Da lesen wir: Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der Name des ersten Pison, dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es das Bedolachharz und den Stein Onyx. Und der Name des zweiten Flusses Gihon, dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Und der Name des dritten Flusses Hiddekel, dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Frat oder Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Herr gab Namen allem, und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese nun Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Wir wollen uns jetzt einmal kurz diese Chronologie anschauen. In welcher Reihenfolge passiert hier was? Gott schafft zuerst Adam, also er schafft zuerst den Mann. Dann pflanzt Gott den Garten und dann setzt er Adam, er setzt den Mann in den Garten, den er gepflanzt hat. Und er gibt Adam diese Aufgabe, diesen Garten zu bebauen oder zu bewahren. Als drittes verbietet Gott Adam, oder er verbietet dem Mann, können wir sagen, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und dann sagt Gott: Es ist nicht gut, dass der Mann oder Adam alleine ist, ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann erschafft Gott Tiere und bringt sie zu dem Mann. Und Adam benennt die Tiere. Aber er findet unter den Tieren keine Hilfe für sich, und dann lässt Gott Adam in einen Schlaf fallen. Und Gott erschafft Eva, die Adam dann Männin nennt. Und warum ist es wichtig, hier diese Chronologie zu beobachten? Paulus, er spricht in 1. Timotheus über die Unterordnung der Frau in der Gemeinde, und er sagt dort in 1. Timotheus 2, Vers 12: Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille verhält, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Also Paulus, er nimmt hier Bezug auf die Chronologie der Schöpfungsordnung, um die Frage der Autorität in der Gemeinde zu klären. Die Art und Weise oder die Reihenfolge, wie Gott alles erschaffen hat, sie zeigt damit im gewissen Sinne die Bestimmung dessen, was Gott schafft. Paulus erleitet aus diesem Schöpfungsbericht also ab, welche Verantwortung wer in der Gemeinde hat, was die Lehre jetzt angeht. Und Paulus, er bedient sich auch in vielen anderen Briefen des Schöpfungsberichts, um zu zeigen, wie sich der Unterschied zwischen Mann und Frau in der Gemeinde, in der Ehe verhält. Er leitet diese Prinzipien aus dem Schöpfungsbericht ab und deswegen ist es nur richtig, wenn wir einmal ganz grundsätzlich in den Schöpfungsbericht schauen und fragen, wofür schafft Gott den Mann und wofür schafft Gott die Frau? Was ist die Bestimmung des Mannes und was ist die Bestimmung der Frau? Wir haben als erstes also im sechsten Schöpfungstag gesehen, dass Gott den Menschen aus dem Staub des Erdbodens bildet. Ja, er formt den Menschen, er töpfert den Menschen aus dem Erdboden. Und das hebräische Wort, was hier in diesem Text mit Mensch übersetzt wird, das steht überall im Grundtext das Wort Adam. Also überall, wo hier im Schöpfungsbericht das Wort Mensch steht, könnte man auch Adam sagen. Und der Name Adam, er kommt von der Bezeichnung des Erdbodens. Ja, das Wort, was hier in 1. Mose 2 für Erdboden mit Erdboden übersetzt wird, das heißt hebräisch Adama. Und wenn Gott den Menschen Adam nennt, dann steckt in seinem Namen quasi seine Herkunft drin. Das ist der vom Erdboden Genommene, sozusagen. Und der Text hier sagt uns, dass Eva nicht vom Erdboden genommen wurde, sondern sie wurde aus einer Rippe Adams gebaut, sozusagen. Adam und Eva, sie sind gleiche Substanz, sie sind wesensgleich, sie sind beide Mensch, aber Adam ist vom Erdboden genommen und Eva nicht. Diese Information werden wir später noch brauchen. Und wir wollen jetzt unseren Fokus einmal darauf richten, was Gott hier mit dem erschaffenen Mann macht, bevor Eva geschaffen ist. Gott erschafft Adam und dann pflanzt Gott einen Garten und er setzt Adam in diesen Garten. Gott schafft einen Garten quasi für Adam und setzt ihn da rein. Gott gibt Adam damit einen Lebensraum und er gibt ihm dadurch auch Nahrung durch die Bäume, die Früchte tragen. Und er gibt Adam diesen Auftrag, bebaue den Garten oder sorge für diesen Garten, damit du dadurch deine Ernährung quasi sicherstellst. Adam bekommt also die Aufgabe, sich um diesen Garten zu kümmern. Das ist sein Lebensraum und seine Nahrungsquelle. Adams Aufgabe war es also, seinen eigenen Lebensraum zu erhalten und seine Ernährung dadurch sicherzustellen. Und das war zuerst Adams Auftrag. Eva gibt es hier noch nicht. Zweitens sehen wir hier, dass Gott dem Mann das Verbot gibt, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, als Eva noch nicht existierte. Er hatte nur dieses eine Gebot, Adam hatte also bis hierhin nur zwei Sachen zu tun, einmal sich um den Garten zu kümmern und das Gebot einzuhalten. Das war die Aufgabe Adams, das war sein Auftrag. Wenn du als Mann also noch keine Frau hast, dann ist das, was bis hierhin erstmal über den Mann gesagt wird, im Prinzip dein Auftrag. Dafür hat Gott als erstes den Mann geschaffen. Du sollst dich um deinen Lebensraum und um deine Versorgung kümmern und das Gebot Gottes halten. Das ist ganz prinzipiell, ganz basic, ganz grundlegend die Bestimmung des Mannes. Ja, wenn du heute noch vielleicht in der Schule bist, dann ist das für dich ein vorbereitender Schritt, einmal einen Beruf auszuüben und damit dein vorbereitender Schritt, einmal Herrschaft über die Schöpfung auszuüben und auch ein vorbereitender Schritt, einmal sich um deine Versorgung zu kümmern. Das ist Gottes Auftrag als dich, als den Mann. Jetzt ist Adam da allein im Garten und er bebaut den Garten, er kümmert sich um den Garten und achtet auf das Gebot Gottes und dann kommt Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und diese Aussage Gottes, sie ist einer der wichtigsten Aussagen über das Verhältnis von Mann zu Frau, aber auch über die Bestimmung von Mann und Frau. Wir fragen uns jetzt zuerst einmal, warum ist es nicht gut, dass der Mensch oder warum ist es nicht gut, dass Adam alleine ist? Gott sieht hier Adam, wie er da alleine im Garten ist, er kümmert sich um den Garten, er achtet auf das Gebot und er stellt fest, das ist nicht gut. Oder noch nicht gut, noch nicht perfekt. Ich bin noch nicht fertig mit der Erschaffung. Und wenn Gott diesen Umstand oder auf diesen Umstand jetzt reagiert, indem er für Adam eine Hilfe macht, dann müssen wir uns fragen, wofür braucht Adam eine Hilfe oder wobei braucht Adam Hilfe? Das Einzige, was Adam zu dieser Zeit zu tun hatte, war den Garten zu bebauen und sich an das Gebot zu halten. Und für diese Dinge im Prinzip sagt Gott, dafür gebe ich dir eine Hilfe. Gott sagt hier damit, dass es nicht gut ist, dass Adam diesen Auftrag alleine ausübt. Er soll das zu zweit machen, er soll eine Unterstützung dafür haben, er soll eine Hilfe dafür haben. Das heißt, wenn Adam das alleine machen würde, dann würde sich das nachteilig entweder für Adam persönlich oder nachteilig auf diesen Auftrag auswirken. Wir halten hier also erstmal fest, Adam hat einen Auftrag und Gott will ihm jetzt eine Hilfe machen, die ihn in seinem Auftrag unterstützt. Und indem er diesen Auftrag zuerst Adam gegeben hat und ihm dann im Nachhinein eine Hilfe oder eine Frau zur Hilfe gegeben wird, macht Gott klar, dass Adam hier quasi im Fahrersitz sitzt. Adam, du hast den Auftrag und ich gebe dir einen Helfer dazu. So wie wenn jemand vom Chef einen Auftrag bekommt, was weiß ich, fahr zu dem Kunden und du kannst dir noch einen Helfer suchen. Dann ist klar, wer den Auftrag hat und wer im Driver's Seat sitzt und wer verantwortlich ist dafür, dass dieser Auftrag ausgeführt wird. Der den Auftrag bekommen hat, er weist seinen Helfer an. Die Frau hilft dem Mann in seinem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, wobei also der Mann die Hauptverantwortung oder die Hauptrolle in diesem Auftrag spielt. Sie verfolgen beide dasselbe Ziel. Deswegen haben wir in Kapitel 1 gesehen, Gott schafft den Menschen als Mann und Frau und er gibt beiden den Auftrag zu herrschen. Und hier in Kapitel 2 detailliert Gott das. Gott detailliert damit quasi die Aufgabenbeschreibung oder auch die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Und er macht klar, der Auftrag wurde dem Mann gegeben und die Frau ist seine Hilfe in diesem Auftrag. Gott hat jetzt also im Vers 18 gesagt, dass er Adam eine Hilfe machen will. Und da macht Gott nicht die Frau, sondern wir lesen im Vers 19, dass Gott Tiere macht. Und da fragen wir uns, Gott, du willst doch eine Hilfe für Adam machen, wieso machst du jetzt Tiere? Sollen Tiere etwa die Hilfe sein? Vielleicht sind auch die Tiere in diesem Sinne eine Hilfe für uns Menschen, wenn wir daran denken, dass insbesondere Tiere damals benutzt wurden, um vielleicht ein Feld zu pflügen oder so. Man könnte das aus Vers 20 schließen, aber wir bedenken jetzt einmal, Adam ist zu diesem Zeitpunkt komplett alleine. Gott hat Adam geschaffen, er hat den Garten gepflanzt und er setzt Adam in diesen Garten und Adam kennt nichts anderes. Er weiß gar nicht, brauche ich jetzt noch was, fehlt ihm alles, er wird davon ausgegangen sein, so wie ich jetzt mich hier befinde, so wird das alles richtig sein. Er hat kein Bedürfnis nach einem weiteren Wesen. Und jetzt bringt Gott die geschaffenen Tiere zu ihm, die die ersten geschaffenen Lebewesen waren, die Adam jetzt kennenlernt. Und er wird vielleicht intuitiv versucht haben, sich vielleicht mit ihnen irgendwie zu unterhalten und stellt dann fest, nee, da kommt irgendwie nur so ein Blöken zurück. Diese Lebewesen, die Gott da geschaffen hat, die sind irgendwie nicht auf meiner Wellenlänge. Und durch diese Erfahrung weckt Gott in Adam ein Bedürfnis. Er sieht, da sind Lebewesen, die leben genauso wie ich, aber die sind irgendwie anders geartet als ich. Ich kann mit denen nicht kommunizieren, die sind nicht so wie ich. Und dann, was Adam noch feststellt, ist, dass diese Tiere immer zu zweit kommen. Und er denkt sich, hey, guck mal, der Affe, der kommt mit noch einem Affen. Und er wird sich gefragt haben, komisch, ich bin alleine, die sind alle zu zweit. Warum das? Das heißt, Gott schafft Tiere, um Adam etwas bewusst zu machen, um Adam in Adam ein Bedürfnis zu wecken und ihm bewusst zu machen, dir fehlt noch was. Du brauchst noch etwas. Es ist noch nicht gut, so wie du bist. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Daraus kann man jetzt schließen, dass die Tiere im gewissen Sinne schon also eine Hilfe waren, aber die Absicht, mit denen Gott die Tiere schafft, war, um in Adam das bewusst zu machen. Gott gibt jetzt Adam den Auftrag, die Tiere zu benennen, was auch ein Zeichen von Autorität ist. Adam übt Autorität über die Tiere aus und er gibt den Tieren einen Namen, womit Adam den Tieren ein Stück weit Identität gibt. Ja, wenn wir einem Tier einen Namen geben oder wenn wir unseren Kindern einen Namen geben, dann üben wir Autorität aus, indem wir ihnen eine gewisse Identität zuschreiben. Und nachdem Adam die Tiere benannt hat, lässt Gott Adam dann einschlafen und er baut Eva aus einer Rippe Adams. Und Adam erwacht und er ruft dann begeistert aus, endlich Fleisch von meinem Fleisch. Und dieser Ausdruck endlich, er zeigt uns jetzt im Nachhinein, dass Adam ein Bedürfnis hatte nach einem weiteren Menschen, der seinem Wesen entspricht, was er durch diese Begegnung mit den Tieren gewonnen hat. Und dieser Wunsch nach Gemeinschaft, dieser Wunsch nach einem Gegenüber, der zu mir passt, der ist jetzt gestillt worden. Endlich bin ich jetzt nicht mehr alleine. Was wir jetzt an dieser Stelle nicht lesen, ist, dass Gott den Auftrag des Menschen, den Garten zu bebauen, nicht noch einmal wiederholt für Eva. Er gibt nicht Eva das gleiche Gebot nochmal. Und er gibt auch nicht Eva nochmal das gleiche Verbot, was er Adam im Vorfeld gegeben hat. Eva ist eine Hilfe Adams. Adam weiß Bescheid, wo es lang geht. Eva hilft ihm dabei. Es lag somit nun in der Verantwortung Adams, Eva darin anzuleiten, was Gott im Vorfeld Adam aufgetragen hat. Und was ist das Erste, was Adam dann mit seiner Frau macht, nachdem sie geschaffen ist? Wir lesen, dass Adam sich freut über seine Frau und das Erste, was er macht, ist, er gibt ihr einen Namen. Ja, er ist zuvor mit dem Auftrag beschäftigt gewesen, die Tiere zu benennen und er ist jetzt quasi noch so im Flow und nachdem er die Tiere benannt hat, er bekommt seine Frau und gibt sofort auch seiner Frau einen Namen. Adam gibt seiner Frau einen Namen und genauso wie bei den Tieren oder wie bei unseren Kindern gibt Adam seiner Frau mit ihrem Namen ein Stück weit Identität. Und zwar nennt er seine Frau Männin, ja, weil sie vom Mann genommen ist und Adam erbringt damit dies zum Ausdruck, diese Frau, die gehört zu mir. Das ist meine Frau, sie stammt von mir, sie ist genauso wie ich. Sie ist mein Fleisch. Und genau das bringen wir auch in unserer Kultur zum Beispiel zum Ausdruck, indem eine Frau den Nachnamen des Mannes übernimmt, wenn sie heiraten. Eine Frau gewinnt also durch die Heirat oder durch die Ehe mit einem Mann ein Stück weit mehr Identität durch ihren Mann. Aber nicht nur das, es gibt viele andere Dinge, die eine Frau nach der Ehe oder in der Ehe von ihrem Mann mit übernimmt. Ja, im Normalfall ist der Mann vielleicht theologisch in seinen Überzeugungen ausgefeilter, versierter und die Frau übernimmt stückweit theologische Überzeugungen oder Ausrichtungen des Mannes. Dadurch, dass sie in der Ehe durch ihren Mann beeinflusst wird. Sie übernimmt ein Stück weit das Lebensziel oder die Ausrichtung des Mannes und das ist von Gott so gedacht und auch so gewollt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich ihr von vornherein gesagt, dass es gut sein kann, dass ich irgendwann in einem Ältestenamt sein werde und ich habe von ihr erwartet, damit einverstanden zu sein. Und damit habe ich ihr als Mann schon ein großes Stück weit Identität quasi vorgegeben, mit allem, was das so mit sich bringt, für eine Frau, die als einen Ältesten zum Mann hat. Ja, als wir damals aus Bielefeld hier nach Mainau umgezogen sind, das ist mein Wunsch gewesen. Und als wir dann zurückgezogen sind nach Bielefeld, weil ich von hier dieses Angebot bekommen habe, das ist auch alles, sag ich mal, auf meinem Mist gewachsen. Und meine Frau macht diesen ganzen Zirkus mit mir mit, weil sie meine Gehilfin in diesem Werk ist, wofür ich Gott sehr dankbar bin. Meine Frau existiert nicht, um mir dabei zu helfen, meine fleischlichen Wünsche mir alle zu befriedigen, sondern meine Frau ist mir als eine Hilfe gegeben für meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Sie soll mich darin unterstützen. Sie ist meine Hilfe. Ich sitze im Fahrersitz, ich gebe die Richtung vor und ich sage meiner Frau, komm, hilf mir bitte dabei, wir machen das zusammen. Paulus, er sagt in 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 8, der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das sind für unsere modernen Ohren in unserer Gesellschaft sind das steile Worte. Wenn man sowas heute in unserer Gesellschaft sagen würde, dann würden die mich, glaube ich, zerreißen. Aber es ist genau das, was wir gerade aus den ersten zwei Kapiteln aus 1. Mose hergeleitet haben. Genau das ist die Bestimmung für die Frau, eine Hilfe für den Mann zu sein. Und die Bestimmung des Mannes ist es, einen Auftrag zu haben, sich an das Gebot Gottes zu halten und für die Einhaltung des Gebotes zu sorgen. Für alle Menschen, die Gott ihm anvertraut hat, für seine Frau und für seine Familie. Paulus hat also 2. Mose sehr gut verstanden und dieses Prinzip daraus abgeleitet, welches Jahrtausende später immer noch gültig ist. Ja, die Erschaffung von Mann und Frau, sie sagt uns sehr eindeutig, was die Bestimmung für den Mann ist und was die Bestimmung für die Frau ist. Und bevor wir jetzt weiter zu Kapitel 3 gehen, möchte ich diese Prinzipien einmal etwas in unsere Zeit hineinbringen und uns zeigen, was diese Wahrheiten für uns bedeuten. Erstens hat Gott den Mann, also Adam, angewiesen, den Garten zu bebauen und sich damit zu versorgen. Also du als Mann, du sollst durch deine Arbeit zuallererst dich selbst versorgen, du sollst nicht anderen auf der Tasche liegen und du sollst auch die versorgen, die Gott dir anvertraut hat. was Paulus zu den Thessalonichern schreibt. Die Frau soll dir dabei in diesem Auftrag eine Hilfe sein. Du wurdest von Gott damit beauftragt, über die Schöpfung zu herrschen. Das üben wir durch unseren Beruf aus. Wir machen uns durch unseren Beruf die Schöpfung untertan und durch unseren Beruf versorgen wir uns selbst und auch unsere Familie gleichzeitig. Wenn du zur Schule gehst oder eine Ausbildung machst, dann erlernst du die Gesetzmäßigkeiten dieser Schöpfung, um einmal diesem Auftrag gerecht werden zu können. Und deswegen darf ich allen Jungs, die heute da sind, sagen, das ist deine Bestimmung. Du wirst einmal dafür verantwortlich sein, für dich selbst zu sorgen und auch für die, die dir angehören. Das ist deine Bestimmung als Mann, dafür wurdest du geschaffen. Nimm diesen Auftrag ernst und sei fleißig darin. Zweitens hat Gott dir als Mann sein Gebot gegeben, damit du sie hältst und es denen lehrst, die er dir anvertraut hat. Es ist deine Verantwortung, auf die Einhaltung des Gebotes zu achten. Wenn du eine Familie hast, dann gilt dir dieses Gebot, ja, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Deine Aufgabe, deine Verantwortung, deine Bestimmung. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass das Gebot eingehalten wird. Das heißt nicht, dass deine Frau das nicht machen darf. Deine Frau soll dir auch dabei eine Hilfe sein. Auch deine Frau ist quasi deine Hilfe, an der du Verantwortung ein Stück weit delegieren kannst. Wenn du auf der Arbeit bist und deine Frau auf die Kinder aufpasst, dann soll auch sie deine Kinder in dem Gebot unterweisen und ihn durch das Gebot korrigieren, wenn deine Kinder Fehlverhalten zeigen. Aber dafür verantwortlich, dass das ausgeführt bist, das bist du. Diese zwei Dinge also, der Auftrag über die Schöpfung zu herrschen und das Gebot zu bewahren, in diesen zwei Dingen liegt die Grundbestimmung des Mannes. Wir Männer, wir sind dazu berufen, in diesen Dingen Leiter zu sein, in diesen Dingen Vorbilder zu sein, in dieser Sache die Hauptverantwortung zu tragen. Unsere Frauen sind eine Hilfe für uns dabei. Sie unterstützen uns in diesen Aufträgen. Und mit diesem Verständnis von Rolle und Leiterschaft des Mannes schauen wir uns jetzt einmal den Sündenfall an in Kapitel 3. Und wir schauen uns, wir lesen das jetzt uns einmal durch und wir fragen uns, mit dieser Bestimmung des Mannes, was ist da alles schiefgelaufen im Sündenfall? Und wir werden dabei sehen, dass der Teufel mit derselben Taktik wie im Garten Eden damals auch heute noch sehr, sehr erfolgreich ist. Wir lesen 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise wäre, dass er eine Lust für die Augen wäre und dass der Baum ein begehrenswerter Baum wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Diese Schilderung des Sündenfalls, sie beginnt jetzt mit diesen Worten, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Der Teufel übernahm also Besitz von der Schlange und er überlistete durch die Schlange Eva. Und was ist jetzt am Vorgehen der Schlange so listig gewesen? Das Erste, was so listig am Vorgehen des Teufels hier ist, ist, dass er die Frau anspricht, um den Menschen zu versuchen und nicht den Mann. Der Teufel weiß ganz genau, Adam, er hat mit seinen eigenen Ohren das Gebot Gottes aus dem Mund Gottes bekommen. Er weiß ganz genau, Adam ist der Verantwortliche dafür, dieses Gebot zu bewahren. Und er spricht deswegen bewusst nicht Adam an. Eva war für diese Versuchung somit anfälliger als Adam. Es wäre für Adam viel leichter gewesen, der Schlange ein Nein zu sagen, als seiner Frau Eva ein Nein zu sagen. Und deswegen überlistet Gott über die Schlange Adam, über die Schlange die Frau und über die Frau Adam. Der Teufel bringt somit Adam durch seine Frau zu Fall. Der Teufel ersucht sich je nach Versuchung immer das schwächste Glied aus. Es gibt andersherum auch Versuchungen, in denen wir Männer versuchbarer sind oder schwächer sind als unsere Frauen, ne, unsere Verführung über die Augen zu sexueller Lust zum Beispiel. Aber für diesen Fall war Eva anfälliger als Adam, weil die Verantwortung und auch die Fähigkeit, das Gebot zu halten, das gibt Gott Adam. Die Schlange, sie verdrehte zuerst ein eindeutiges Gebot Gottes und dann stellt sie es in Frage und Eva, sie fällt darauf rein. Und genau das ist der Grund, warum Paulus in 1. Timotheus der Frau das Lehren nicht gestattet. Wenn wir jetzt mal, wir haben es ja vorhin schon gelesen, wenn wir noch einmal einen Vers weiterlesen, aus 1. Timotheus 2, ab Vers 12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie in der Stille sich hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Im Kontext eines Gebotes wurde die Frau betrogen und Adam nicht. Und wir müssen hier verstehen, was Paulus damit macht. Paulus, er nimmt damit die Frau aus einer Gefahrenzone heraus für diese Versuchung, für dessen Versuchung die Frau nicht gewappnet ist. Dafür hat Gott den Mann geschaffen, dieser Versuchung zu widerstehen, ein Gebot zu verdrehen. Das ist die Verantwortung des Mannes. Das leitet Paulus aus dem Schöpfungsbericht ab und deswegen gibt er den Männern in der Gemeinde die Verantwortung des Lehrens und nicht den Frauen. Und Freunde, der Teufel, er verwendet die gleiche List heute. Der Teufel, der spricht unsere Frauen an und er zieht unsere Frauen in eine Verantwortung hinein, für die sie gar nicht geschaffen sind. Für die wir Männer gemacht sind. Wir sehen das zum Beispiel in der Berufswelt. Unsere Gesellschaft, sie pusht die Frau in einem übertriebenen Maß in die Berufswelt hinein, in Führungspositionen hinein. Und viele Männer schauen dabei einfach zu. Ich erinnere mich an meinen letzten Beruf. Ich hatte sehr viel Verantwortung, sehr viel Stress, sehr viel Streit mit Kunden. Und so zum Jahresende, wo dann die Zahlen stimmen müssen, wo man dann sehr viel Stress, sehr viel Streit mit den Kunden hat ums Geld, da habe ich erlebt, wie unter diesem Stress, ich hatte einige Kolleginnen, die auch Projektleiterinnen waren, die waren diesem Stress, diesem emotionalen Druck nicht gewachsen. Die sind heulend zusammengebrochen. Und wir sehen da, wie der Teufel, er drängt die Frauen oder er lockt die Frau in eine Verantwortung hinein, für die der Mann ausgelegt ist und die Frau nicht. Und die Frau erleidet selbst Schaden darin, indem sie in solchen Versuchungen fällt. Wir haben in Vers 6 gelesen, dass die Frau von der Frucht nahm und aß und auch ihrem Mann gab, der bei ihr war, lesen wir da. Adam war dabei gewesen und wir lesen von Adam keine einzige Reaktion auf das, was die Schlange da Eva erzählt. Wir als Männer, wir müssen diese List des Teufels verstehen und wir müssen sehen, wo der Satan unsere Frauen in eine Verantwortung hineinzieht, die eigentlich unsere Verantwortung ist. Und Freunde, wenn wir Männer, wenn wir passiv sind und nicht auf die Versuchungen unserer Familie reagieren, dann werden unsere Frauen reagieren. Der Teufel nutzt unsere Passivität aus und spricht die Frauen an, in diese Verantwortung hineinzugehen, für die wir Männer geschaffen wurden. Weil wir unsere Funktion als Leiter vernachlässigt haben. Es gibt Haushalte, da dreht sich alles um die Frau. Da gibt die Frau die Agenda vor und der Mann, der tut alles, damit er bloß keinen Ärger hat mit seiner Frau. Da sind Frauen, die haben ein Unterordnungsproblem. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Frauen, die ihre Rolle als Gehilfin wahrnehmen wollen. Es gibt Frauen, die gerne der Leiterschaft ihrer Männer folgen wollen und sie warten darauf, dass Männer aufstehen und ihre Verantwortung wahrnehmen. Insbesondere die geistliche Leitung innerhalb der Familie. Aber viele Männer, wir sind so durch unsere feministische Gesellschaft einfach runtergekommen und feige geworden. Wir verkriechen uns in unser Schneckenhaus, wir verkriechen uns hinter unseren oder verstecken uns hinter unseren Hobbys, wir verstecken uns hinter unserer Arbeit. Wir haben keine Vorbilder erlebt, was Leiterschaft angeht. Wir sind eingeschüchtert vielleicht zum Teil durch die Respektlosigkeit unserer Frauen. Unsere Frauen sind ebenso durch den Feminismus beeinflusst und meinen, das können sie einfach machen. Und wir Männer, wir haben angefangen, uns für unsere Männlichkeit zu schämen oder uns für unser Versagen in unserer Männlichkeit zu schämen. Und wir lassen unsere Frauen einfach machen, weil wir wissen, wenn wir jetzt gegen unsere Frau aufstehen, dann werden wir nur noch mehr Respektlosigkeit ernten. Wir suchen auf der anderen Stelle vielleicht nach Anerkennung durch einen muskulösen Körper, durch unseren Job, durch Geld, durch Helden im Bier trinken, damit brüsten sich manche Männer auch. Und diese Dinge, die heute in unserer Gesellschaft so als das Mannesbild, das ist so das Ausweichmannesidol, den oder dem die Männer unserer Gesellschaft nachstreben. Aber das hat gar nichts mit Männlichkeit zu tun, wie sie Gott hier in 1. und 2. Mose definiert. Das sind keine Männer. Und dann kommt Vers 9 hier. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach. Eine Sache habe ich übersprungen. Wir sehen genau das gleiche Verhalten hier bei Adam im Vers 10. Ihm wurden die Augen aufgetan, er hat erkannt, was das Böse ist. Er hat sein Versagen erkannt und er schämt sich für sein Versagen in seiner Männlichkeit. Und was tut er? Er zieht sich zurück. Er schämt sich und er versteckt sich. Er versteckt sich vor Gott. Und dann kommt Vers 9. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und in dieser Frage steckt eine ungeheure Aussagekraft. Wenn Gott in den Garten kommt und den Menschen ruft und fragt, wo bist du? Schon in dieser Frage hier in 1. Mose zeigt sich, dass Gott der gute Hirte ist, der das Verlorene sucht. Und zwar sucht Gott in erster Linie den Mann. Gott rief den Menschen, heißt, Gott rief Adam. Für Mensch steht genau das gleiche Wort wie Adam im Grundtext. Er rief den vom Erdboden Genommenen. Er rief nicht die aus der Rippe Gebaute. Er rief den Mann. Er ruft Adam. Und Gott zieht Adam zur Verantwortung. Gott hat Adam das Gebot gegeben. Es ist in seiner Leiter, es ist seine Verantwortung, in seiner Leiterschaft für die Einhaltung des Gebotes zu sorgen. Und viele von uns, wir werden einmal vor Gott uns diese Frage anhören müssen. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen, lieber Mann, als deine Frau in Versuchung geriet? Wo bist du gewesen, als deine Kinder Erziehung brauchten? Wo bist du gewesen, als deine Kinder Unterweisung brauchen? Hast du dich da hinter deinen Hobbys versteckt? Männer, wenn wir uns diese Frage nicht heute stellen, dann wird uns diese Frage einmal so bloßstellen. Ich habe mir diese Frage ganz oft stellen müssen oder mir ist bewusst geworden, dass ich mir diese Frage nicht gestellt habe und ich in Situationen versagt habe, indem ich meiner Verantwortung nicht nachgekommen bin und ich musste bei meiner Frau um Vergebung bitten für mein Versagen, dass ich meine Frau einfach laufen lassen habe, dass ich meine Frau alleine gelassen habe in vielen Versuchungen. Aber Gott hat Adam diese Frage damals nicht gestellt, um ihn bloßzustellen. Gott fragt auch Adam nicht, wo er ist, weil Gott nicht weiß, wo Adam ist. Wenn Gott fragt Adam, wo bist du, dann weiß Gott ganz genau, wo Adam ist. Und Gott weiß auch ganz genau, wo du dich heute vor deiner Verantwortung drückst, wohinter du dich versteckst. Gott fragt Adam, wo er ist, um ihm zu zeigen, dass Gott zu Adam hin möchte. Adam, ich will zu dir. Du hast gesündigt. Du hast einen Riss getan in meine Beziehung zu dir. Und ich komme jetzt und ich frage nach dir. Und ich will wieder diese Beziehung zu dir herstellen. Und wir lesen weiter im Text, dass Gott den Retter verheißt, um diese Beziehung zu Adam wiederherzustellen. Gott sagt Adam damit, dass er die kaputte Beziehung zu Adam wiederherstellen möchte. Adam versteckt sich vor Gott. Gott, er sucht Adam. Und damit beantwortet sich jetzt auch zum Schluss die Frage, wie wir als Männer in unserer Leiterschaft, in unserer Verantwortung, in unserer Männlichkeit wiederhergestellt werden können. Unser Versagen weckt in uns Scham, wir ziehen uns zurück und wir verstecken uns damit auch vor Gott selbst, so wie Adam sich vor Gott versteckte. Und wenn Gott mich in dieser Situation fragt, wo ich bin, was muss da meine Antwort sein? Da muss nicht meine Antwort gar nichts sein, dann muss meine Antwort sein, hier bin ich, Gott. Hier, ich will wieder mit dir in Gemeinschaft treten. Ich möchte die Beziehung zu dir wiederherstellen, was du mir jetzt anbietest, indem du mich suchst. Ich verstecke mich nicht mehr vor Gott und ich lenke mich auch nicht mehr mit anderen Dingen ab, sondern ich erkläre mich bereit dazu, mit Gott wieder in Beziehung zu treten, um diese Beziehung wiederherzustellen, um meiner Verantwortung wieder gerecht zu werden und in meiner Leiterschaft wiederhergestellt zu werden. Freunde, die Beziehung zu Gott, die Gott zu uns sucht, sie dient dazu, aus uns das zu machen, was Gott für uns beabsichtigt hat. Wir sehen dieses Prinzip in der Bibel, je mehr Verantwortung jemand hat, desto enger muss unsere Beziehung zu Gott sein. Ein König damals, der für das Volk die größte Verantwortung hatte, er hatte das Privileg, eine Schriftrolle von dem Gesetz zu bekommen. Und ihm wurde geboten, darin sollst du jeden Tag lesen. Warum? Weil der König viel Verantwortung hatte. Er sollte nah bei Gott sein, er sollte tief im Wort Gottes sein. Den Ältesten wird gesagt durch Petrus, dass sie im Wort oder im Gebet und im Wort bleiben sollen, und ihnen werden Diakone gegeben, damit sie sich darauf konzentrieren können, um ihrer Verantwortung in der Gemeinde gerecht zu werden. Es wird den Männern gesagt, ihr sollt heilige Hände emporheben, ohne Zorn und Zweifel. Eine ganz direkte Aufforderung zum Gebet, um mit Gott in Beziehung zu stehen, weil wir Männer Verantwortung haben. Es ist unsere Beziehung zu Gott durch das Gebet, durch sein Wort, die uns zu unserer Leiterschaft und für unsere Verantwortung wieder qualifiziert, für die Gott uns geschaffen hat. Gott sagt über David, über den Mann Gottes, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Und wir haben ein ganzes Buch voller Gebete von diesem Mann, weil seine Stärke das Gebet war. Und durch diese Gebete schauen wir in das Herz dieses Mannes hinein und wir sehen eine unheimlich enge Beziehung zu Gott. Und damit muss unsere Anwendung heute aus dieser Wahrheit sein, wir müssen auf das Rufen Gottes antworten. Er fragt, wo bist du? Und du darfst sagen, hier bin ich. Gott, ich will wieder eine Beziehung mit dir haben. Ich will intensive Gemeinschaft mit dir haben durch dein Wort, durch dein Gebet. Ich möchte wieder zu dieser Männlichkeit, zu dieser Verantwortung, zu dieser Leiterschaft zurückkehren, für die du mich bestimmt hast. Amen.